Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Es gibt Berufe, die verschwinden leise. Nicht, weil sie überflüssig geworden sind, sondern weil sie Zeit brauchen. Geduld und Menschen, die bleiben. Mein heutiger Gast übt ein Handwerk aus, das seit über 100 Jahren besteht und heute fast vergessen ist. Er repariert, was andere wegwerfen würden. Und er bewahrt etwas, das man nicht kaufen kann. Erfahrung. Ich spreche mit dem letzten Schirmmachermeister seiner Art in Deutschland. Einem beeindruckenden Gegenüber, der Geschichte fühlt und Instanz setzt. Ein Gespräch über Regen, über Verantwortung und darüber, warum manche Dinge nur dann halten, wenn man sich Zeit für sie nimmt. Herzlich willkommen, Willi Schüffler.
Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ich heiße Willi Schüffler.
Ja, lieber Willi, herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern. Und wir starten heute mit einem Zitat von Klaus Konietzky, der einmal sagte, wer mit Schirm weggeht, hat Recht auf Regen. Und da schließt sich gleich meine erste Frage an. Wann hattest du heute das erste Mal einen Schirm in der Hand und was war das für einer?
Ich habe heute schon sehr früh, also schon um 6 Uhr angefangen zu arbeiten in meiner Werkstatt und habe da eine Schirmreparatur durchgeführt. Da ist ein Kunde, der ganz dringend den Schirm wieder benötigt hat. Er benutzt den nicht nur als Regenschutz und Wetterschutz, sondern auch als Stütze. Und da war es für mich eben besonders auch wichtig, diese Reparatur möglichst schnell durchzuführen.
Und pflichtbewusst bedeutet bei dir auch mal sehr früh aufzustehen und dann ist man auch morgens um 6 schon am Arbeiten.
Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Und ich fange immer pünktlich und früh morgens schon an. Und da habe ich auch mehr Ruhe bei der Arbeit, weil tagsüber, während ich arbeite, doch schon mal Unterbrechungen mit Telefon und anderen Dingen sind. Und wenn ich morgens früh anfange, kann ich ganz in Ruhe meine Arbeit machen, so wie ich sie mir gerne vorstelle.
Ja, also ich möchte mich erstmal vorab wirklich bei dir bedanken, lieber Willi, denn du hast sehr, sehr viele Anfragen sicherlich auch in den vergangenen Jahren erhalten für Interviews, für Artikel über deine Arbeit, vielleicht auch Podcast-Anfragen. Du bist schon sehr lange im Geschäft und uns interessiert natürlich, wie bist du Schirmmacher geworden? War das geplant oder hat dich der Beruf gefunden?
Von Jugend an mit Schirmen zu tun gehabt. Dadurch, dass mein Vater mit meiner Großmutter das Geschäft gegründet hat und wir auch eine Schirmmacherwerkstatt in der Wohnung hatten, hatte ich immer Kontakt zu Schirmen. Und ich habe schon als Kind Freude daran gehabt, an Schirmen rumzubasteln und eigene Ideen auch zu verwirklichen. Und ich habe immer schon ein gewisses handwerkliches Geschick auch gehabt. Ich mache viele Dinge auch im Haushalt selbst. Und das bringt so ein Handwerk auch mit Schirmen auch mit sich.
Man muss dazu wissen, dass auch dein Vater Willi geheißen hat, beziehungsweise du bist Willi Junior, er ist Willi Senior. Und du hast von deinem Vater 1968 den Betrieb übernommen. Das war ja noch eine ganz andere Zeit.
Ja, das ist richtig. Das war noch eine Blüte der Schirmproduktion. Auch in den kleineren Geschäften waren überall Schirmmacherbetriebe angesiedelt. Deutschland war mal eine weltweit führende Schirmnation. Die bekanntesten Marken unter den Regenschirmen sind aus Deutschland gekommen. Und wenn man in Amerika, Australien oder sonst irgendwo auf der Welt einen Schirm gekauft hat, kam der ganz oft aus Deutschland.
Ja, darüber sprechen wir auch gleich noch ausführlicher. Du hast nach der Ausbildung im elterlichen Betrieb ein Studium absolviert der Textilbetriebswirtschaft. Und dann, ja, das war, glaube ich, in einer der renommiertesten Schulen in Deutschland, hast du dann auch deine Gesellenprüfung abgelegt und dann ging es ja direkt los eben mit der Arbeit im elterlichen Betrieb.
Ja, das ist richtig. Ich habe nach meiner Studienzeit dann im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Ich hatte noch ein Ausbildungsjahr in einem großen Kaufhaus. Das war für mich auch eine sehr wichtige Erfahrung, weil da auch in der Schirmabteilung schon einiges zu lernen war und auch Geschäftliches zu lernen war. Und ich habe auch während meiner Studienzeit damals in Nagold im Schwarzwald an den Wochenenden in einem Kaufhauskonzern bei Bräuninger ausgeholfen und durfte da auch schon Kenntnisse über den Handel mit Schirmen erwerben.
Also du hast von Kindesbeinen an quasi mitgearbeitet, das hast du auch in einem deiner früheren Interviews erzählt. Und du hattest auch erzählt, wir hatten unsere Wohnung, den Betrieb und den Laden in bester Lage in der Essener City und dass die 60er und die 70er Jahre auch gute Jahre waren und ihr habt da zum Teil 24 Schirmmacherinnen beschäftigt plus Verkäufer. Also das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen.
Schon einen sehr großen Betrieb. Das Ladenlokal, das Verkaufslokal war relativ klein mit 64 Quadratmetern Fläche, aber in den Räumlichkeiten unterhalb der Geschäfte hatten wir große Flächen, wo Nähmaschinen aufgestellt waren und wo 24 tüchtige Mitarbeiter dann geholfen haben, Regenschirme zu produzieren.
Und das Schirmmacherhandwerk selbst entstand in den 30er Jahren aus dem Drechslerhandwerk.
Sind immer schon eine Grundlage unseres Handwerks gewesen und wir hatten mal ein holzverarbeitendes Handwerk aus der Drechsler Innung. Es gehört nicht nur zum Schirmmacherhandwerk der Schirm dazu, sondern auch der Stock. Also Schirme und Stöcke waren die Grundlage des Schirmmacherhandwerks.
Ja, also jetzt werden ja schon sehr, sehr lange, nämlich seit 1920, also seit stolzen 106 Jahren, in deinem Familienbetrieb Schirmschüffler, Schirme hergestellt. Du bist Schirmmachermeister in der dritten Generation, eigentlich in der zweieinhalbten Generation, denn den Betrieb gründeten 1920 deine Großmutter Gertrud gemeinsam mit ihrem Sohn, deinem Vater.
Ja, das ist im Prinzip richtig, aber meine Großmutter war keine Schirmmacherin. Mhm. Sie war eigentlich aus einer ganz fremden Branche eine Frau, die einen Kohlenhandel hatten. Wir hatten damals, Schüffler hatte einen Kohlenhandel mit Pferdefuhrwerken um die Jahrhundertwende. Und wie meine Großmutter dann irgendwann mal zum Regenschirm gekommen ist, kann ich bis heute nicht nachvollziehen.
Ja, im schlimmsten Falle hat es geregnet wahrscheinlich.
Ja, Schirme waren damals von sehr großer Bedeutung, vor allem auch für den Schutz der Kleidung. Mhm. Und die Kleidung war wertvoller und wurde höher geachtet als heute. Wir sind heute in einer Wegwerfgesellschaft, auch was Textilien anbelangt. Und Kleidungsstücke waren damals so kostbar und wertvoll, dass man den Schirm gebraucht hat. Ich kann auch zum Beispiel nochmal als Ergänzung sagen, nach der Währungsreform, mit dem ersten Geld, das von der Währungsreform verteilt wurde, gab es Leute, die Regenschirme gekauft haben, direkt bei uns in den ersten Nachkriegsjahren. Also der Schirm war schon von ganz großer Bedeutung.
Ja, und damals, als du vor vielen Jahren den Familienbetrieb übernommen hast, wie darf man sich das vorstellen? Herrscht oder belastet einen das dann auch, dieser persönliche Druck, den man vielleicht auch verspürt, so ein Qualitätsunternehmen zu übernehmen? Man hat ja Verantwortung für Mitarbeiter. Hat dich das damals in irgendeiner Form beeinflusst oder war für dich klar, nein, diese Tradition, die werde ich auch in den nächsten 30, 40 Jahren definitiv fortsetzen können?
Ich muss wirklich sagen, wir hatten immer so ein familiäres Verhältnis, auch wenn wir viele Mitarbeiter hatten, aber wir waren immer persönlich sehr, sehr nett untereinander und miteinander. Wir haben uns immer als Team gesehen und da war für mich jetzt gar nicht so der Begriff Verantwortung an allererster Stelle. Da war eine Kooperation da und wir haben uns gegenseitig ergänzt.
Und noch länger als dich, als Willi Schüffler, gibt es die Schirme, nämlich schon seit über 4000 Jahren. Du hältst auch immer wieder Schirmvorträge, dazu kommen wir später noch. Und ich hatte gelesen bei der Vorbereitung des Podcasts, dass Schirme in früheren Zeiten ein sehr wertvolles Produkt waren, das wissen wir. Sie waren nämlich auch ein Herrschaftssymbol und den Königen und Fürsten vorbehalten. Stimmt das?
Ja, so Begriffe wie Schirmherr, Schirmherrschaft oder Beschirmen kommen auch daher, dass Schirme den Königen und Fürsten vorbehalten waren. Die Damen haben zum Beispiel Sonnenschirme getragen, also kleine Schirme, die als Sonnenschutz dienten, denn es war vornehm, blass zu sein. Die vornehme Blässe war damals an erster Stelle und dadurch waren Schirme oft sehr, sehr wertvoll ausgestattet. Man kann das wunderbar heute sehen auf alten Gemälden von Monet oder Renoir. Wenn Regenschirme abgebildet sind, dann sind die mit kostbaren Details ausgestattet. Da gab es Gold, Edelsteine, Silber und Elfenbein auch, war damals in der damaligen Zeit noch ein gängiges Material, das für die Regenschirmproduktion verwandt wurde. Und heute ist es glücklicherweise natürlich nicht mehr zulässig.
Ja, ja. Also der Schirm als Statussymbol, der bestand aus edlen Materialien, ich glaube auch Sterlingssilber und so weiter. Der Schirm hatte eine Schutzfunktion, daher leiten sich auch, das hast du ja auch schon richtig erzählt, die Worte Schirmherrschaft und Schirmherr ab. Was hörst du zuerst, wenn jemand deine Manufaktur heute betritt? Hörst du zuerst die Schritte, den Regen, falls es regnet, oder die Geschichte dahinter eines Schirms?
Also oft höre ich auch die Geschichte eines Schirms dahinter und was ich besonders gerne mag, ist, wenn junge Leute heute zu mir kommen und haben einen alten Schirm zum Beispiel von der Oma, der manchmal auch noch sehr wertvoll ausgestattet sein kann und dann kommen diese jungen Leute und sagen, ich möchte diesen Schirm gern restauriert haben, repariert haben und der ist für mich ein Erinnerungsstück. Und das finde ich so wunderbar, wenn Menschen so denken und auch an alten Dingen auch mal festhalten und die aufbewahren.
Ja, also diese Wegwerfgesellschaft, über die wir dann später noch sprechen werden, ist ein Riesenthema bei euch. Wie viele Schirme werden denn jährlich in deiner, ihr sprecht, glaube ich, von einer Manufaktur. Wie viele Schirme werden in deiner Manufaktur jährlich hergestellt?
Also es sind etwa 2.500 Schirme, die wir jedes Jahr produzieren. Da sind auch Taschenschirme dabei, auch kleinere und auch die großen, die Stockschirme, die mehr Arbeitsaufwand erfordern. Wir sind auch immer Lizenznehmer einer Marke gewesen und haben auch da produziert. Und wir haben auch Kunden zum Beispiel, die Werbeschirme haben möchten, die aber individuell gestaltet haben wollen. Da machen wir dann auch schon mal kleinere Serien, die außergewöhnlich sind.
Ich hatte gelesen, dass in den Spitzenzeiten sogar bis zu 10-mal so viele Schirme hergestellt wurden. Also damals, früher, gab es offenbar bis zu 25.000 Schirme jährlich.
Ja, das ist auch richtig. Das bringt auch schon die Mitarbeiterzahl mit sich. Wenn man 24 Beschäftigte hat, dann wird natürlich mehr produziert. Wir sind heute nur noch zu fünft und da kann man natürlich nur begrenzt auch.
Ja. Ja, für alle, die uns heute zuhören, Willi Schüffler ist keine 25 mehr, aber auch nicht viel älter. Aber natürlich hast du schon seit vielen Jahren auch mit dem Beruf zu tun. Also du bist sehr, sehr berufserfahren, das darf man erzählen. Deine Manufaktur liegt nahe des geografischen Mittelpunkts des Ruhrgebiets in Rühlinghausen, ist das, glaube ich. Verkauft werden aber die nützlichen Begleiter in deinem Geschäft in Essen, Heisingen.
Also wir haben an beiden Standorten Verkaufsstellen, auch in der Werkstatt. Aber der Hauptstandort ist in Essen-Heisingen. Da ist die Verkaufsstelle, die eigentliche Verkaufsstelle. Aber Kunden, die uns in der Werkstatt besuchen wollen, sind auch da herzlich willkommen.
Und da musst du uns direkt mal aufklären, denn ich lese oft von Speichen, der Anzahl von Speichen in Schirmen oder an Schirmen. Hat denn die Anzahl von Speichen mit der Standfestigkeit zu tun?
Es gibt ein Qualitätsmerkmal besonders guter Schirme, das sind 10 Speichen. 8 Speichen können auch sehr gut sein. Die sind durchaus auch genauso haltbar wie 10 Speichen. Aber 10 Speichenschirme haben eine optimale Spannung und sind immer besonders empfehlenswert. Das war schon vor 50, 60, 70 Jahren so, dass man darauf Wert gelegt hat. Es gibt auch heute Schirme, die noch mehr Speichen haben, also 16 oder 18 Speichen, die sind aber nicht besser. Man versucht oft heute mit schlechten Materialien durch eine Erhöhung der Speichenanzahl eine bessere Qualität zu erzielen. Das ist aber nicht richtig. Ein Schirm, der ein schlechtes Material verarbeitet bekommt, kann so viel Speichen haben, wie er will. Er geht dann trotzdem kaputt.
Ah, das ist interessant. Und wenn der Sturm doch mal stärker sein sollte, dann repariert dein Meisterbetrieb natürlich. Den Großteil der zu reparierenden Schirme bekommt ihr per Post zugeschickt. Das heißt, die Menschen aus ganz Deutschland, die müssen gar nicht zu euch nach NRW kommen, sondern können im Prinzip das Ganze auch per Post versenden an euch.
Ja, das ist auch richtig. Wir erhalten täglich Pakete heute von überall her, auch mit Schirmen, die wir wieder in Ordnung bringen müssen. Und wir machen das auch sehr gerne. Der Versand heute ist, wenn man sich da so professionell drauf einstellt, auch gar nicht so problematisch.
Gibt es denn Tage, an denen du am Zustand eines Schirms mehr über einen Menschen erkennst als über das Wetter zum Beispiel?
Also der Schirm als Wettergegenstand, Wetterschutz ist natürlich auf jeden Fall da. Wir müssen sagen, dass wir an Regentagen doppelt so viel Schirme verkaufen, wie wenn es schön ist, also wenn es Sonnenschein ist. Es gibt aber auch übrigens einen neuen Trend jetzt bei Schirmen. Die Ausrüster der Schirmstoffe versehen diese Schirmstoffe mit einem UV-Schutz. Und es war mal eine Zeit lang top aktuell, braun zu werden. Der Trend kehrt sich ein klein wenig wieder um, weil die Menschen merken, dass Hauterkrankungen auch nicht unproblematisch sein können. Und deshalb gibt es heute auch wieder Schirme, die vor Sonne schützen. Also nicht nur Regenschirm.
Das ist total interessant, denn ich bin bisher davon ausgegangen, dass so ziemlich jeder Schirm automatisch auch vor Sonne schützt.
Nein, das ist nicht richtig. Das ist sogar eine Zertifizierung. Da gibt es eine UPF-Norm und da wird genau getestet, wie viel schädliche UV-Strahlung ein Stoff durchlassen kann. Und sehr gute und hochwertige Stoffe schützen zu nahezu 100% vor schädlicher UV-Strahlung.
Ja, dann müsste ja eigentlich auch der chinesische Markt für euch interessant sein, denn gerade Menschen auch aus China, wenn man sie in Deutschland beobachtet, Touristen aus China haben ja oft auch einen Sonnenschutz bei sich, weil sie da schon sehr großen Wert darauf legen.
Ja, es ist jetzt der gesamte asiatische Raum, der eigentlich bekannt ist dafür, dass Schirme dort nicht nur als Regenschutz, sondern auch als Sonnenschutz genutzt werden. Wir haben zum Beispiel regelmäßig, da freue ich mich immer besonders, Kunden, die kommen aus Korea einmal im Jahr nach Deutschland, eine ganze Familie. Und die kaufen immer eine Reihe Schirme bei uns, nur um sich vor Sonne zu schützen.
Wahnsinn. Also neben des Sonnenschutzes geht es bei dir auch viel um die Griffe, denn auch Griffe haben für dich eine große Bedeutung. Die Verarbeitung der einzelnen Hölzer ist nämlich nicht unkompliziert.
Ja, das ist richtig. Hölzer sind eine Leidenschaft und Liebhaberei bei besonders guten Schirmen. Wir verarbeiten zum großen Teil heimische Hölzer, Ahorn, Buche. Das sind sehr beliebte Materialien, auch die Kastanie. Wurzelhölzer, wunderschöne Wurzeln. Schirmgriffe können von der Oberfläche auch schon mal so ein bisschen knorriger sein und dadurch eine besonders schöne Ausstattung haben. Aber auch importierte Hölzer. Bambus ist ein sehr wertvolles Holz, das wir zum Beispiel aus Manila bekommen. Oder auch Malakka-Rohr. Rohrhölzer sind also für den Schirmbau leicht, müssen gebogen werden, sind kompliziert zu verarbeiten, aber wunderschön.
Nun hast du ja sehr hohe Ansprüche an einen perfekten Schirm. Es ist allerdings immer schwieriger geworden, in den vergangenen Jahren an die Materialien zu kommen, die man benötigt, die du gerne hättest, um einen perfekten Schirm herzustellen.
Also der gute Schirm hatte früher mal ein Schirmgestell aus Stahl, der aus Solingen kam. Da war die große Produktion beheimatet, da waren sehr große Fabriken, sehr große Unternehmen, Bremsal und Co., Kortenbach und Rau und Co., die Markenschirmgestelle aus Solinger Stahl produziert haben. Heute gibt es neuzeitliche Materialien, die leicht sind und genauso stabil sind wie Stahl. Dazu gehört zum Beispiel auch Carbon. Carbon ist gegenüber herkömmlichen Kunststoffen alterungsbeständig und ein sehr gutes und empfehlenswertes Produkt und findet heute im Regenschirmbau auch regelmäßig Verwendung.
Nun ist der Schirmmacher ein Beruf, den viele nur noch vom Hörensagen kennen. Was macht ihn für dich bis heute lebendig, lieber Willi?
Also was so schön ist für mich, ist der Umgang mit verschiedenen, unterschiedlichen Materialien. Wir haben einmal das textile Produkt und Textilien sind für mich auch eine besondere Leidenschaft. Dann die Hölzer, die wir bei den Griffen verarbeiten, und die Geschirmgestelle, die teilweise auch heute noch aus Metall, aus Stahl oder eben aus modernen Fibertech-Kunststoffen bestehen und aus Carbon.
Jetzt, wenn man nochmal auf die 60er und 70er Jahre schaut, schon einige Jahre her, da waren die Schirmmacher meist weiblich. Das hatte mit den Näharbeiten zu tun, oder?
Ja, der Beruf der Schirmnäherin war natürlich ein Top-Beruf und ein eigener Ausbildungsbereich auch in der Regenschirmmacherausbildung. Und die Näherinnen waren fleißig und tüchtig. Das ist schon sehr aufwendig, auch einen Schirmstoff so zuzuschneiden. Da werden sogenannte Keile, Dreiecke herausgeschnitten, die Millimeter genau passen müssen nachher. Mhm. Ein Regenschirm, der nicht Millimeter genau zugeschnitten und verarbeitet wird, der flattert, der sitzt nicht schön und hat keine schöne Form mehr.
Ja, und du hast ja ein tolles Team auch an deiner Seite. Für die Näharbeiten in deinem Meisterbetrieb sind inzwischen deine Frau Claudia und die Schirmmacherin Jenny, heißt sie, glaube ich, zuständig.
Ja, die Jenny und Claudia sind beide Schirmmacherinnen, die den Beruf bei mir auch erlernt haben und die alles können.
Das ist gut. Warum ist denn Reparieren oft eine emotionale Entscheidung und meistens keine rationale Entscheidung?
Das habe ich versucht schon mal darzustellen, wenn ein Schirm zum Beispiel ein Erbstück ist, ein Erinnerungsstück an die Oma, den Opa und dergleichen. Und da sind teilweise auch tolle Erinnerungen mit verbunden. Es ist einfach zu schade, ein solches Produkt wegzuwerfen.
Was ich allerdings auch gelesen habe, es gibt einen neuen genialen Hit für alle Vergesslichen. Du bietest jetzt auch Schirme mit Alarmfunktion an.
Bauen heute Schirme, wo wir in das Schließband einen GPS-Tracker einnähen. Und es gilt heute nicht mehr, dass man sagt, ich möchte keinen wertvollen Schirm haben. Die Sorge besteht, dass er mal irgendwo stehen oder liegen bleibt. Und durch den GPS-Tracker ist der Schirm wieder auffindbar. Und wenn ihn mal auch jemand versehentlich mitgenommen hat, kann man da wunderbar feststellen, wo er gerade ist.
Ja, da bist du bei mir genau an der richtigen Stelle. Ich glaube, alleine von mir liegen in ganz Deutschland gefühlt 2 Dutzend Schirme an unterschiedlichen Orten. Man verliert ja auch schnell mal einen Schirm. Aber was ist denn handwerklich gesehen der häufigste Irrtum, den Menschen über Regenschirme haben?
Also ich möchte auch dazu nochmal wiederholen, einen Schirm lässt man normalerweise nur liegen, wenn er wenig Wert hat.
Ja.
Wenn er wertvoll und gut ist, dann achten unsere Kunden da schon drauf. Ich versichere, wir haben Kunden, die haben vor 50 Jahren mal bei uns einen Schirm gekauft und führen ihn uns heute nochmal wieder vor. Vielleicht ist auch mal eine Kleinigkeit dran. Und es ist für mich eine besondere Freude zu sehen, wenn so ein alter Schirm noch tiptop in Ordnung ist und lange gehalten hat. Also den lässt man einfach nicht liegen und der bleibt nicht stehen, ein solcher Schirm.
Absolut. Also auch meine Schirme hätte ich eigentlich immer gerne an meiner Seite gehabt. Aber wie das so ist, dann sitzt man im Zug, steigt aus und oh mein Gott, da liegt er noch und schon ist der Zug verschwunden. Aber natürlich geht man mit diesem Schirm anders um, wenn die Wertigkeit eine andere ist oder man eben auch vielleicht Erinnerungen mit diesem verbindet.
Ja, das ist eben das, was ich auch gerade sagen möchte. Man verbindet Erinnerungen. Schirm kann auch ein Liebhaberstück sein. Und wenn es sehr wertvoll ist, dann lässt man es nicht liegen.
Jetzt kommen wir noch mal kurz zu den häufigsten Irrtümern. Denn so ein Mensch, der viele Regenschirme besitzt oder ja auf diese trifft, hat ja ein gewisses Bild von einem Regenschirm. Aber was ist handwerklich gesehen der größte Irrtum, der dir in deiner täglichen Arbeit begegnet?
So, der Irrtum eines Schirms kann natürlich sein, das ist eine schwere Frage.
Oder ich formuliere es mal vielleicht ein bisschen anders. Wann lohnt sich Reparieren wirklich? Ab wann ist Loslassen ehrlicher?
Also der Markt mit Schirm wird ja heute mit Billigprodukten, die in der Regel in Supermärkten verkauft werden, überschwemmt. Das sind Schirme, die im Grunde schon vom Konzept her wertlos sind und auch weggeworfen werden müssen, wenn sie kaputt sind. Man sieht sie auch in den Mülltonnen stecken. Das geht beim ersten Regen schon manchmal los. Man sollte schon bei einem Schirm auf die Langlebigkeit achten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das sofort zu sehen. Das ist schon die schönere Ausstattung, der Griff, der Stoff und das Schirmgestell. Was mir heute in der heutigen Zeit Sorge macht, ist, dass man Schirme produziert, die gar nicht mehr repariert werden sollen. Da werden zum Beispiel Bauteile so verklebt, mit Klebstoff einfach zusammengefügt, dass man sie nicht mehr trennen kann. Früher wurden Schirme so produziert, dass man Schrauben verwendet hat, die man lösen konnte, dass man bearbeiten konnte. Und heute ist man ganz bewusst darauf aus, auf Verbrauch zu produzieren. Also die Supermärkte sind nicht daran interessiert, irgendwo langlebige Dinge anzubieten, sondern der Kunde soll kaufen, verbrauchen und wieder neu kaufen. Und das ist ein Trend, da versuche ich so ein bisschen gegenzuspringen.
Ja, das sind Schirme, die den ersten Regen meist gar nicht überstehen.
Ja, das ist richtig, das kennen wir. Die sind einfach schlecht gemacht.
Ja, das ist so ein bisschen das Konzept, glaube ich, auch der großen Supermärkte, die so einen riesigen Müllberg ja indirekt produzieren, denn der Druck durch Schirm, Billigware aus Fernost ist so gewaltig, dass man in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren kann. Jahr für Jahr werden 26 Millionen Billigschirme aus China importiert und der Durchschnittspreis, korrigiere mich gerne, Willi, der liegt ungefähr bei 2,79 Euro.
Das ist alles richtig, ja, das stimmt. Und das sind Zahlen, die ich auch belegen kann. Die 26 Millionen Schirme, die jedes Jahr in Deutschland importiert werden aus China, in der Regel, die werden auch wahrscheinlich auch weggeworfen.
Ja, das sagt viel über das Verständnis auch von Wegwerfgesellschaft und Qualität aus. Jetzt gibt es bei Schüfflers Schirme ja diese Schirme in allen Farben und Mustern, da gibt es Karos, Blümchen bis hin zu Schmetterlingen. Dann gibt es noch diesen unverwüstlichen Favoriten bei Kunden. Welcher ist das denn?
Also der Karo-Stoff ist für meine Produktion immer noch ein Lieblingsstoff. Dann gibt es zum Beispiel den klassischen Gentleman-Schirm. Das ist der Herrenschirm, der einen sehr schönen Holzstock und Holzgriff haben sollte, der aber nicht bunt sein darf. Der englische Gentleman trägt keinen bunten Schirm. Es gibt in London noch ein ganz berühmtes Schirmgeschäft. Das ist übrigens das älteste der Welt. Das ist die Firma James Smith & Sons in London. Die Firma ist ein Touristenmagnet und die produzieren noch auf ähnliche Weise wie wir, aber nur diese sehr wertvollen, schönen Herrenschirme. Die verkaufen auch andere, die aber importiert sind dann. Die sind dann auch bunt. Aber was selbst produziert wird, sind alles typische Gentleman-Schirme. Und der Gentleman würde niemals einen bunten Schirm tragen. Das passt nicht dazu.
Ja, und ich hatte gelesen, dass dein Betrieb deutschlandweit der einzige Meisterbetrieb ist. Es gibt keinen zweiten, der ebenfalls in einer Handwerkskammer eingetragen ist und ausbilden darf.
Ja, das ist auch richtig. Wir sind der einzige noch in einer Handwerkskammer eingetragene Schirmmachermeisterbetrieb. Wir sind bei der Handwerkskammer Düsseldorf eingetragen. Aber ausgebildet wird auch bei uns nicht mehr. Das ist einvernehmlich auch mit der Handwerkskammer. Die letzte Schirmmacherinnung ist 1999 aufgelöst worden. Ich war damals noch letzter stellvertretender Obermeister der Innung. Und wir waren uns alle einig darüber, dass man einem jungen Menschen als Schirmmacher heute keine Zukunft mehr bieten kann. Er wird kein Geld mehr verdienen können, weil der Wettbewerb mit den Billigprodukten aus Fernost so gewaltig ist, dass es sich kaum noch lohnt, eben Schirme zu produzieren. Es ist aber auch ein echtes Problem. Wir haben natürlich dadurch, dass unser Betrieb so alt ist, Grundlagen. Wir haben Maschinen und Werkzeuge. Ich habe eine alte Schirmmachermaschine, die fast 90 Jahre alt ist und die noch täglich ihren Dienst bei uns tut. Das sind Maschinen, die man heute nicht mehr kaufen kann. Die könnte ein junger Mann gar nicht mehr bekommen. Und dann wird es schon schwierig, auch noch Schirme überhaupt zu produzieren.
Ja, also wenn du jetzt so zurückblickst auf die vergangenen Jahrzehnte, macht dich das wahrscheinlich einerseits ganz bewusst stolz, wenn man sich das ansieht, was geleistet wurde in den letzten Jahrzehnten. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen wehmütig, da dein Handwerk, in dem die Ausbildung, du hast das erwähnt, seit 1999 ruht, ja so ein bisschen auszusterben droht.
Ja, das Handwerk stirbt aus. Das ist eine ganz klare Entwicklung. Und das war ja mal früher ganz, ganz anders. Wir hatten so viele tolle Handwerksbetriebe, die Regenschirme gebaut haben in Deutschland. Und wir hatten eine sehr aktive Innung. Wir hatten zahlreiche Mitglieder in Nordrhein-Westfalen in der letzten noch bestehenden Schirmmacherinnung, die es in Deutschland gab. Und da waren so nette Kollegen. Wir haben uns regelmäßig zum Erfahrungsaustausch getroffen. Wir haben uns übrigens niemals als Konkurrenten angesehen. Wir haben immer versucht, das Handwerk aufrecht zu erhalten und dann gemeinsam an einem Strick gezogen. Und das war eine wunderbare Zeit, das muss ich auch sagen. Und ich habe meine Kolleginnen und Kollegen im Schirmmacherhandwerk immer sehr geschätzt.
Ja, dein Beruf, der verlangt Ruhe, er verlangt Genauigkeit, Geduld. Willi, wann hast du gelernt, dass Eile hier der größte Fehler sein könnte?
Also Eile ist bei uns im Handwerk überhaupt nicht gefragt. Das ist Präzision. Wir müssen sehr, sehr sorgfältig arbeiten, wenn wir heute wettbewerbsfähig sein wollen und Produkte bieten, die dann auch beim Kunden so ankommen, dass sie gefallen. Der Kunde guckt schon genau hin und der sieht schon, wenn Fehler mal vorkommen, die auch bei uns natürlich auch im Handwerk auch mal passieren können.
Ja, hat sich denn der Umgang der Menschen mit Dingen, wenn wir jetzt mal von den Schirmen absehen, ich meine das jetzt auch etwas allgemeiner betrachtet, deiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten verändert? Jetzt kommen wir wieder zum Thema Wegwerfgesellschaft.
Also diese Wegwerfgesellschaft besteht ja nicht nur bei Regenschirmen, sondern in sehr vielen anderen Bereichen auch.
Ja.
Gerade Textilien, die sind ja auch eine Grundlage meines Handwerks, sind heute Wegwerfprodukte geworden. Es gibt da Märkte, die billigste Importprodukte anbieten, die oft auch sogar Schadstoffe enthalten. Ich war nach meiner Ausbildungszeit in Nagold im Schwarzwald auch in der Textilprüfstelle da tätig und habe da sehr viel über Textilien gelernt. Und ich weiß, wie schadstoffhaltig Textilien sein können, wie zum Beispiel in Farben und in der Ausrüstung Fehler gemacht werden können, die auch zu Hautschädigungen sogar führen können. Und ich muss sagen, es gibt heute Märkte, die verkaufen Textilien, die sind in einer Preiskategorie, die werden schon gar nicht mehr gewaschen, dann werden sie schon weggeworfen.
Ja.
Und das ist ein Trend, da versuche ich schon gegen zu arbeiten. Und ich muss auch sagen, es gibt junge Leute, die heute auch darüber nachdenken und sagen, ich möchte diese Wegwerfgesellschaft nicht unterstützen. Wir hatten vor einiger Zeit zum Beispiel, da erzähle ich immer gerne rüber, einen sehr netten Studenten aus Köln, der hat mir gesagt, ich habe nicht viel Geld, ich verdiene nicht viel, aber ich möchte einen Regenschirm haben, der mich mein Leben begleitet. Und hat dann einen teuren Schirm für 79 Euro gekauft, das für diesen jungen Studenten.
Ja, das ist für einen Studenten viel Geld, ja. Aber schön, dass er zu euch gekommen ist.
Ich fand's toll. Ich habe mit größtem Respekt dem Kunden auch dann einen sehr, sehr schönen Schirm angeboten.
Ja, was passiert denn mit Menschen, wenn sie sehen, wie lange gutes Handwerk dauert? Du verarbeitest ja auch heimisches Holz, aber auch wertvolle importierte Hölzer. Du arbeitest zum Beispiel auch mit einem kleinen Handwerksbetrieb in Manila zusammen.
Ja, das ist auch richtig, denn da kommen diese wertvollen Hölzer wie Bambus, Malakka-Rohr oder auch Manila-Rohr her, die es ja hier in Europa gar nicht gibt. Und wir bekommen da aber nur ganz kleine Mengen. Also wir können da nicht jetzt sagen, mal 100 Stück oder so, sondern das ist auch ein richtiger kleiner Handwerksbetrieb, der uns solche schönen Dinge liefert.
Ja, und das verändert auch den Blick der Konsumenten, deiner Kunden, wenn sie dann auch erkennen, wie viel Arbeit in so einem Schirm steckt.
Es ist sogar so, dass ich da häufig Kunden habe, die solche Dinge haben wollen und wir sie, weil sie gar nicht in großen Mengen lieferbar sind, so schnell und so oft liefern können. Die sind dann vorrätig bei uns.
Also Willi, ich muss das nochmal, wir hatten ja vorhin schon über den GPS-Tracker uns so ein bisschen ausgetauscht, eingangs erwähnt, das hat mich jetzt die ganze Zeit auch beschäftigt. Ich hatte gelesen, dass der auf Wunsch auch in den Regenschutz eingenäht werden kann und mit dem Handy verbunden wird. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Da gibt es eine App auf dem Handy, die verbunden wird mit dem GPS-Tracker. Und wenn man sich mehr als 20 Meter vom Handy wegbewegt, dann wird man sogar angerufen. Also dann meldet sich der Tracker und dann weiß man sofort, der Schirm ist irgendwo.
Also sehr super. Also dann schlägt das Handy Alarm und informiert den Besitzer darüber, wo das gute Stück steht oder liegt.
Ja, man kann das heute sehr gut nachvollziehen über Maps, die genau aufzeigen, wo der Schirm dann gerade ist.
Gibt es nach all den Jahren einen Arbeitsschritt, bei dem du bis heute besonders konzentriert wirst, also fast automatisch?
Also der besonders wichtige Arbeitsschritt ist der Zuschnitt der Stoffe. Der ist auch sehr aufwendig und da müssen wir auch sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Schirmstoffe müssen millimetergenau geschnitten werden und wenn man da nicht sehr sorgfältig arbeitet, dann wird der Schirm nichts.
Und wer Edelmetall schätzt, der wird bei dir auch fündig. Auf Wunsch verarbeitet ihr Griffe aus Sterlingssilber. Dafür muss aber der Kunde auch ein paar Euro auf den Tisch legen.
Ja, also ein sehr wertvoller Schirm mit einem Sterling-Silbergriff, 925, gestempelt aus der deutschen Silbermanufaktur, der kann bis zu 1.000 Euro.
Ui, das ist ja schon eine Menge, ja. Und dann habt ihr auch mit der Firma Swarovski zusammengearbeitet. Ihr habt nämlich ein spezielles Modell für mondäne Abendrobe entwickelt.
Ja, wir haben einen Schirm, der speziell zur Abendgarderobe getragen wird. Der Griff ist komplett mit Swarovski-Steinen ausgestattet und die funkeln bei Beleuchtung und der sieht schon sehr, sehr schön aus. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt nicht der Schirm, der so alltagstauglich ist und jeden Tag bei Regenwetter getragen werden sollte, sondern das ist ein Schmuckstück und der sollte nur zu besonderen Gelegenheiten benutzt.
Ja, zum Beispiel, wenn man ins Theater geht, in die Oper.
Zum Beispiel, ja.
Ja, jetzt erreichen euch sicherlich sehr viele Anrufe, viele E-Mails. Gab es mal irgendwann eine sehr ungewöhnliche Schirmanfrage, bei der du zweimal nachsehen musstest, ob das jetzt alles so seine Richtigkeit hat?
Also wir haben schon mehrfach sehr interessante Schirme gebaut. Wir haben immer sehr gute Kontakte zu Theater und Oper und Philharmonie gehabt. In Essen gibt es Theater und Philharmonie, die kommen regelmäßig zu mir und lassen Schirme produzieren. Wir haben vor einiger Zeit mal für das Düsseldorfer Opernhaus, fürs Ballett einen Schirm gebaut, der musste brennen in der Vorstellung.
Oh, okay.
Wir mussten einen nicht brennbaren Schirmstoff verwenden, der sehr schwer zu verarbeiten war. Wir haben das aber wunderbar hingekriegt, ein Glasfaserstoff. Und der Schirm wurde über eine Pumpe mit einer brennbaren Flüssigkeit besprüht und über einen Zünder dann angezündet. Der durfte aber nicht verbrennen und der Schauspieler durfte auch nicht gefährdet werden.
Ja.
Das war damals eine komplizierte Geschichte, auch mit Feuerwehr und allem, dass da durch diese Feueranzündung kein Problem und keine Gefahr entstehen konnte. Aber wir haben auch immer besondere Konstruktionen, auch zum Beispiel für die Semperoper. Da haben wir Schirme gebaut, die in der Vorstellung mehrfach überschlagen mussten. und die dann aber nicht kaputt gehen durften. Also die sahen kaputt aus, aber wenn man sie dann zurückgezogen hat, waren sie wieder völlig in Ordnung und unbeschädigt.
Mhm.
Wir haben auch mit der Stage Entertainment zum Beispiel, die veranstalten die großen mhm. Musicals in Europa. Die hatten auch in Essen eine Niederlassung früher.
Ja.
Und wir haben für das Musical Elisabeth Schirme geliefert. Da wurden 100 Schirme pro Vorstellung im alten Look benötigt, die auch während der Vorstellung kaputt gegangen sind, weil mhm. Schauspieler natürlich konzentriert auf ihre Arbeit sind und dann auch nicht so ganz sorgfältig mit den Schirmen immer umgegangen sind. Und wir haben dieses Musical begleitet in ganz Europa und haben da Schirme repariert.
Also du könntest wirklich viele Geschichten erzählen, Willi. Man merkt es dir ja auch an, die Leidenschaft für deinen Beruf. Wie viele Schirme hast du denn zu Hause bei dir, nicht in deiner Manufaktur, sondern wirklich in den privaten vier Wänden stehen?
Also ich habe schon eine sehr umfangreiche Schirmsammlung und ich habe auch Raritäten dabei,
oh.
die wirklich auch wertvoll sind. Es gibt übrigens auch ein Schirmmuseum in Europa, das eine große Bedeutung hat. Das ist am Lago Maggiore im Ort Gignese. Wenn jemand da mal hinkommt, kann er sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Das ist von der italienischen Schirmindustrie eingerichtet worden. Wunderbares Museum mit sehr mhm. wertvollen Exponaten, mit Gold und Silber und Edelstein beschlagenen Schirmen, aber auch mit Werkzeugen und Maschinen, die ausgestellt sind. Ich habe übrigens auch noch eine sehr nette Kollegin in Weimar, das ist die Annelies Pennewitz. Die hat ein Museum über ihrem Geschäft in Weimar eingerichtet mit Regenschirmen. Und in Sonthofen im Oberallgäu gibt es auch noch den Herrn Braunmüller, der mhm. hat auch ein Schirmmuseum über seinem Geschäft. Und ich habe im Moment auch eine Nachfrage sogar, eine Museumsausstellung in Herne. Da gibt es die Schloss Sprünkede mal eventuell auszustatten und mit meinen schönen Dingen, die ich so gesammelt habe, da könnte ich durchaus auch eine Museumsausstellung.
Jetzt für alle, die uns heute sehr aufmerksam zuhören, du hast das darf ich an der Stelle verraten, du hast das Renteneintrittsalter schon ein bisschen überschritten, aber ans Aufhören denkst du noch lange nicht und du hast in einem Interview mal gesagt, mir macht mein Beruf so viel Freude, dass ich mir ein Leben ohne diese Arbeit nicht vorstellen kann. Wie lange dürfen wir den Willi Schüffler noch in seiner Manufaktur begegnen? Wie lange treffen wir dich noch an?
Also ich habe das Rentenalter lange überschritten. Also ich bin jetzt kurz vor 78 Jahre.
Ja.
Und mir macht der Beruf aber so viel Spaß und ich glaube, es wäre für mich nicht gut aufzuhören. Ich mache und mhm. arbeite so lange, wie ich kann und so lange, wie mir der Beruf Freude macht. Und ich finde, das ist auch gut so, aber die Nachfolge unseres Betriebs ist wohl auch gesichert. Meine Frau ist noch 10 Jahre jünger und auch die Mitarbeiterin, die Jenny, mhm. die würde also auch weitermachen bei uns. Also wir haben schon auch einen gut laufenden, auch interessanten Betrieb. Wir haben also eine gute Geschäftsentwicklung.
Das ist sehr gut. Aber neben der Freude, deine Kunden nicht im Regen stehen zu lassen, hast du fast genauso viel Freude daran, Ausflüge zu machen, nämlich auf deinem Motorrad.
Ja, das ist meine zweite große Leidenschaft. Meine Harley Davidson, die über 30 Jahre alt ist. Und ich fahre sehr, sehr gerne schon von Jugend an Motorrad und ich genieße es, in der Natur draußen zu sein. Ich fahre nicht auf so Motorradtreffen, sondern ich habe manchmal 2, 3 Freunde, die mitfahren und ich genieße die Landschaft und die Natur und das macht mir sehr viel Freude. Aber ich fahre immer langsam, mhm. also ich gehöre nicht zu den Rasen.
Sehr gut. Und ich nehme mal an, bei so einer Motorradfahrt wünscht du dir ausnahmsweise auch mal keinen Regen.
Ja, das ist richtig. Deswegen freue ich mich. Es gibt von Karl Valentin so einen schönen Spruch. Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
Ja.
Sonnenschein ist für mich auch schönes Wetter übrigens. Also
nicht nur. Ja. Ja, es ist beides gut. Es kommt ja auch so ein bisschen auf die Kleidung an, ja. Also wir haben heute gelernt, nicht alles, was alt ist, ist überholt. Das gilt für Menschen genauso wie vier Schirme. Und nicht alles, was langsam ist, ist rückständig. Handwerk bedeutet eben nicht nur, dass man Dinge repariert, sondern auch eine Haltung zum Leben hat, um sorgsam, aufmerksam und verbindlich auch mit Sachen umzugehen. Lieber Willi, herzlichen Dank für deine Geschichten, für deinen Humor, deine stille Beharrlichkeit. Und ich danke auch euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne oder schaut das nächste Mal genauer hin, bevor ihr etwas wegwerft. Alles Gute, lieber Willi.
Herzlichen Dank auch dafür, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.